Werbung.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt es noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieses markerschütternde Brüllen stammt von einem T-Rex aus Jurassic Park. Zum Glück werden wir so etwas nie im Alltag erleben. Aber vermutlich erklärt genau diese sichere Distanz zu den ausgestorbenen Giganten unsere Faszination für sie. Bei manchen Menschen geht sie so weit, dass sie bereit sind, Millionen für versteinerte Dino-Knochen auszugeben. Um diesen nicht ganz unproblematischen Handel geht es heute bei Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Andreas Albis und ich sitze hier mit meinem Kollegen Birk Grühling, ausgewiesener Dino-Fan. Herzlich willkommen, Birk.
Hallo, Andreas.
Meine allererste Frage. Du schreibst Kinderbücher über Dinos. Auf deinen Arm sehe ich ein Dino-Tattoo, aber du hast doch sicher keinen T-Rex in deiner Wohnung stehen.
Leider nicht. Mein Wohnzimmer ist ein bisschen zu klein für ein T-Rex-Skelett, das ungefähr 13 Meter lang und 4 Meter hoch ist. Und dazu kommt, dass mir ein bisschen das Kleingeld für den Dino-Kauf fehlt. So ein T-Rex ist nämlich ziemlich teuer in der Anschaffung.
Wie viel muss man denn für so einen T-Rex bezahlen?
Ach, das geht auch relativ günstig. 2023 wurde in Zürich ein T-Rex versteigert. Der hat nur 5,6 Millionen Euro gekostet. Und das ist ein Schnäppchen.
Okay, 5,6 Millionen Euro, da kommt es wohl auf die Frage des Monatseinkommens an. Sag mal, wer gibt denn so viel Geld für einen T-Rex aus?
Naja, so viel Geld ist das ja gar nicht. Trinity, so heißt dieser T-Rex, stammt nämlich aus 3 verschiedenen Tieren, die zwischen 2008 und 2023 in den USA gefunden wurden, in Montana und Wyoming.
Ah,
und
deshalb der Name Trinity, ne? Das heißt auf Deutsch so viel wie Dreifaltigkeit, weil das Skelett eben aus diesen 3 Dinos zusammengesetzt wurde.
Genau. Und trotzdem ist der Anteil der Originalknochen nur bei 50%. Der Rest der Knochen sind einfach Knochen aus dem 3D-Drucker. Und deshalb ist Trinity ein Schnäppchen. für 5,6 Millionen. 2020 wurde nämlich zum Beispiel das T-Rex-Skelett Stan verkauft und das hat einfach mal 28,3 Millionen Euro gekostet. Der besteht aber auch aus 70% Originalknochen und ist ein einziges Tier.
Okay, weiß man eigentlich, wie viele T-Rex-Skelette bisher insgesamt auf der Welt gefunden wurden?
Insgesamt wurden weltweit etwa 60 Skelette gefunden. Das ist relativ gut für einen Dinosaurier. Und die wenigsten sind davon aber nur vollständig. Aber das macht sie umso wertvoller. Und jeder Fund liefert natürlich neue Erkenntnisse über diesen T-Rex. Und das, obwohl er wirklich der am meist erforschteste Dino überhaupt ist.
Okay, verstehe. Also je mehr, ich nenne es mal, Originalteile so ein Dino hat, desto teurer ist er. Ich habe mal gelesen, dass das Stegosaurus-Skelett mit dem Namen Apex den Rekord hält. Das wurde in New York für eine Rekordsumme von 41 Millionen Euro versteigert. Nun habe ich von einem Stegosaurus bis dahin noch nie gehört. Was macht denn Apex so besonders?
Es gibt nur sehr, sehr wenig Stegosaurier-Skelette, die gefunden wurden. Das kann man an einer Hand quasi abzählen. Außerdem ist Apex wirklich sehr vollständig und sehr, sehr gut erhalten. Und von seinen ursprünglich 319 Knochen wurden 254 gefunden. Und das ist eine richtig gute Quote. Deshalb ist er auch so teuer.
Okay, 41 Millionen Euro. Nun weiß man bei Apex ja, dass ihn ein Hedgefondsmanager und Hedgefondsmillionär ersteigert hat und auch ausstellen will. Was ist denn sonst so über die Käufer bekannt? Im Netz kursieren einige Namen von milliardenschweren Sammlern. Thomas Kaplan zum Beispiel, der auch einen Tyrannosaurus Rex besitzt und sein Vermögen mit Edelmetallen macht. Dann so ein Öltycoon Leon Hesse, ebenfalls als Besitzer eines T-Rex.
Ja, das sind natürlich die bekanntesten. Also auch einer ist Leonardo DiCaprio. Es gibt natürlich auch Sammler, die anonym bleiben wollen oder gar nicht erst auftreten. Und das ist natürlich auch, weil sie Fossilien im Wohnzimmer stehen haben und natürlich nicht ausstellen lassen wollen, wie jetzt zum Beispiel Apex oder so. Also es gibt durchaus Leute, die sich solche Skelette einfach nur hinstellen und sie sozusagen nicht freigeben. Es gibt auch Museen, die daran beteiligt sind. Eins der bekanntesten Beispiele dafür ist das Field Museum in Chicago. Ist schon ein bisschen älter, das Beispiel, aber davon hast du sicher gehört.
Ja, ja, das hat 1997 für 8 Millionen Dollar, damals ja eine Riesensumme, einen T-Rex gekauft. Aber vieles waren ja Spenden davon, unter anderem Disney und McDonald's haben Geld gegeben. Deshalb ist das Skelett ja auch der Öffentlichkeit zugänglich. Aber du sagtest es ja schon, das gilt längst nicht für alle Saurier-Skelette, die bei Auktionen ersteigert werden. Wir hatten dazu in PM mal eine große Fotostrecke und da konnte man tatsächlich Wohnzimmer sehen, wo unter der Decke so ein Flugsaurier hing oder mitten auf dem Wohnzimmertisch ein riesiger Schädel eines Sauriers. Ich weiß nicht, aber meins wäre es nicht.
Die Serie habe ich, glaube ich, diese Fotostrecke habe ich gesehen. Das ist eine sehr schöne Fotostrecke. Das sind, glaube ich, Fotos aus den USA. Ja, tatsächlich sind seit den 90er Jahren und auch ein bisschen durch die Begeisterung von Jurassic Park die Preise für Fossilien völlig aus dem Ruder gelaufen. Also heute kostet selbst ein kleiner Flugsaurier einige hunderttausend Euro. Und dafür, gerade für kleine Museen oder deutsche Museen, ist das kaum erschwinglich. Solvente Sammler geben das einfach aus der Portokasse auf. Und selbst Auktionshäuser wie Christie's oder Sotheby's beschäftigen inzwischen ein paar Paläontologen, weil eben dieser Fossilienhandel so ein lukrativer Markt ist. Und profitieren natürlich davon, dass diese Funde sehr exklusiv sind.
Ist klar, das heißt, deshalb ist der Markt total aus dem Ruder gelaufen und hat seine eigenen Regeln entwickelt. Wie sieht es denn da mit der Legalität aus? Ich vermute, wenn so viel Geld im Spiel ist, bedeutet das auch, dass es einen florierenden Schwarzmarkt gibt.
Ja, absolut. Wie bei allen Luxusgütern. Die Nachfrage ist da, also entsteht auch dubioser Handel. Und kaufen kann man im Prinzip alles. Also gewaltige Langhalssaurierknochen, Raubsaurierschädel, Zähne, Triceratopshörner und so manches Skelett könnte so in der Villa eines Oligarchen stehen, ohne dass es je angeschaut wurde oder beschrieben wurde. Und damit ist das natürlich auch für die Wissenschaft verloren, wenn so etwas in Privatbesitz steht.
Sag mal, gibt es eigentlich bestimmte Länder, die besonders aktiv gegen diesen illegalen Handel vorgehen?
Ja, also natürlich die ganzen westlichen Industrienationen haben sehr strenge Gesetze. Auch viele Länder wie die Mongolei oder auch Marokko haben durchaus strenge Gesetze. In der Mongolei wird es zum Beispiel auch sehr stark umgesetzt inzwischen. Dort werden regelmäßig Fossilienschmuggler auch verurteilt zu Haftstrafen. Und 2012 wurde zum Beispiel ein fast vollständiges Tarbosaurus-Skelett, das ist ein Verwandter des T-Rex, beschlagnahmt und sogar an die Mongolei aus den USA zurückgegeben. Dort sollte es schon für über 1 Million versteigert werden. Also es gibt durchaus Länder, die das umsetzen,
okay,
diese Gesetze.
Sag mal, ein weiteres Problem ist dann ja wohl auch, dass es die illegalen Ausgräber bei ihren Ausgrabungen mit den Angaben über die Fundorte nicht so genau nehmen. Zum einen, weil sie nicht wollen, dass andere dort suchen, denn das ist für sie ja Einkommensquelle. Aber das große Problem, das damit einhergeht, ist ja, dass die Informationen dann für die Wissenschaft verloren gehen. Also für Datierung des Lebensraums oder Aussagen über den Lebensraum. All das ist ja dann wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wenn die Daten fehlen.
Genau. Auch bei der Präparation geht eben viel kaputt. Ein professioneller Präparator präpariert nicht alles weg und präpariert nicht nach Aussehen, aber ein illegaler Präparator, der macht die besonders schön, die Knochen, und dann geht auch viel verloren. Und ein sehr interessantes Beispiel kommt aus Hamburg.
Okay.
Und zwar liegen unter der Uni Hamburg in einem geheimen Ort 4 Langhalssaurier-Skelette. Und die wurden 2009 in Wyoming im Westen der USA entdeckt und ausgegraben von einer Ausgrabungsfirma. Die kam dann nach Hamburg und wurden von einer bekannten Stiftung für 1 Million Euro gekauft. Den genauen Preis kennt man nicht. Viel Langhalssaurier ist aber bestimmt teuer. So, und die Dinger wurden bis heute nicht aufgebaut. Und ein Grund dafür ist, dass nicht nur Hamburg ein schönes Museum fehlt dafür, sondern dass diese Grabungsfirma auch die Knochen einer anderen Langhalssaurierart zugeordnet hat und irreführende Knochenteile aus Gips einfach angebaut hat. Das ist für den Laien nicht sichtbar. Für einen Paläontologen, der aber mit diesen Knochen arbeiten und forschen will, ist solche Ergänzung natürlich eine Katastrophe.
Ah, verstehe. Ich war ja eine Weile Korrespondent in den USA und daher weiß ich, dass Wyoming ein gutes Pflaster für die Suche nach Dinosauriern ist und dass sich dort in den letzten Jahrzehnten eine richtige Ausgrabungsindustrie entwickelt hat. Denn Fossilien sind in den USA nur auf öffentlichem Grund geschützt. Das ist ja anders als in anderen Ländern. Was auf privatem Land entdeckt wird, kann behalten werden. Und findige Großgrundbesitzer verkaufen deshalb Schürfrechte oder graben gleich selbst. Birk, aus welchen Weltregionen kommen die Fossilien denn sonst noch so auf den Markt?
Genau, also die USA sind natürlich sehr bekannt. Da kommen natürlich auch solche Dinger her wie der Triceratops oder der T-Rex. Das macht es sehr attraktiv. Aber vor allen Dingen zum Beispiel die Sahara und Länder wie Marokko, dort gibt es eine große Fossilienindustrie. Auch mongolische Fossilien landen regelmäßig auf einem schwarz- oder grauen Markt. Und es landen sogar Fossilien aus staatlichen Sammlungen, die sozusagen im Keller von Museen schlummern, landen durchaus auf dem Schwarzmarkt. Und auch Regionen in Asien und Lateinamerika sind da durchaus betroffen. Und das, obwohl, wie gesagt, die Ausfuhrbestimmungen sehr, sehr stark verschärft wurden.
Das heißt dann aber auch, dass es nicht nur viele private Sammler, sondern auch viele Museen mit der legalen Herkunft ihrer Funde nicht ganz so genau nehmen, ne?
Absolut. Also Museen sind regelmäßig auch unter den Käufern und nicht immer interessiert sie eben das Echtheitszertifikat oder der Herkunftsnachweis.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Und entsprechend groß ist auch die Bereitschaft der Raubgräber vor Ort, Risiken einzugehen und auch zu fälschen. Und zwar sehr, sehr gut. Und zwar werden einfach wertlose Fossilien zu feinem Gestein gemahlen und dann neu zu Fossilien gegossen. Und bei der Untersuchung fällt das erstmal nicht auf. Also jedenfalls, wenn man zum Beispiel draufschaut.
Okay, und wie können Experten dann solche Fälschungen schnell erkennen?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also man könnte jetzt zum Beispiel die chemische Zusammensetzung des Materials bestimmen, zum Beispiel in einem CT. Mhm. Oder wenn man das Fossil durchleuchtet, erkennt man natürlich, ob es ein Knochen ist mit seiner Mikrostruktur oder ob es einfach nur ein Guss ist. Mhm. Also das kann man wirklich schwer fälschen. Außerdem gibt es so Abnutzungsspuren, die man da auch schon sehen kann. Aber wie gesagt, der Laie mit bloßem Auge erkennt es kaum.
Okay, das heißt, es kann sein, da hat jemand irgend so einen Saurierschädel in seinem Wohnzimmer stehen und in Wahrheit ist das einfach gepresstes Knochen- oder Gesteinsmehl von irgendeinem findigen Fossiliensammler.
Durchaus möglich.
Sag mal, jetzt haben wir ja gesehen, dass diese illegalen Ausgrabungen schlimm für die Wissenschaft sind. Auf der anderen Seite kann ich diese Ausgräber auch verstehen. Wenn ich an Länder wie Marokko denke, fehlt dort oft eine andere wirtschaftliche Perspektive und da finde ich das ja eigentlich ganz okay, wenn die Leute losziehen, um solche Fossilien zu finden, einfach um ihre Familien zu ernähren.
Absolut. Also da den Zeigefinger zu heben und zu schimpfen, ist sehr eurozentrisch. Und es gibt auch wirklich gute Beispiele dafür, wie Fossilienjäger auch in Ländern wie Marokko und Wissenschaftler zusammenarbeiten. Prominentes Beispiel ist der Spinosaurus, dessen Geschichte ja auch schon sehr oft erzählt wurde. Aber der wurde von dem deutsch-marokkanischen Paläontologen Nasir Ibrahim gefunden und ausgegraben und den entscheidenden Tipp zur Fundstelle hat er von illegalen Ausgräbern bekommen. Mhm. Und noch wichtiger, er hat auch mit denen zusammengearbeitet, zum Beispiel in der Präparation. Er hat die Knochen in der Sahara ausgegraben, ist in die Dörfer gefahren, dort hat man das abends noch präpariert und er hat quasi nach der Grabung perfekte Knochen gehabt. In den USA oder in Europa hätte diese Präparation viel länger gedauert. Außerdem gibt es so Grabungsperioden, in denen er da ist und dann ist er wieder mehrere Monate an der Uni. In dieser Zeit haben auch die illegalen Ausgräber quasi auf seine Funde aufgepasst. Also das ist schon wichtig und als Dank dafür ist zum Beispiel dieser Spinosaurus bis heute in Marrakesch geblieben und soll dort auch im Museum langfristig ausgestellt sein.
Okay, das zeigt also, es gibt eine wirtschaftlich und eine wissenschaftliche Koexistenz zwischen Fossilienjägern und den Forschern. Das bedeutet dann aber auch, ohne Fossilienjäger geht es oftmals nicht. Denn im Falle von Nasir Ibrahim hätte der ja diesen Spinosaurus nie entdeckt. Und es gibt ja noch andere Beispiele.
Absolut. Also man muss auch sagen, Paläontologie, bei aller Dino-Begeisterung, die weltweit herrscht, ist ein Nischenfach und die Forschungsmittel für Ausgrabung und Personal sind extrem knapp. Und das gilt in Europa, das gilt in den USA und das gilt natürlich auch in Ländern wie Marokko. Und dementsprechend gibt es eben viele Paläontologen, die vertrauensvoll mit diesen kommerziellen Gräbern zusammenarbeiten. Auch die Dinos aus Hamburg werden ja erforscht quasi. Und auch in Deutschland gilt das. Ein Paläontologe hat mir erzählt, dass sein Museum regelmäßig mit engagierten Hobbyforschern zusammenarbeiten, die wirklich jeden Tag auch in die Steinbrüche der Umgebung gehen und bei Funden, besonders schönen Funden, melden die sich und stiften diese der Sammlung und sie helfen auch dem Museum bei der Präparation. Ehrenamtlich übrigens. Und ohne diese begeisterten Amateure wäre einiges der Sammlung unentdeckt geblieben. Ja. Das ist schon gut.
Aber bei deren Motivation geht es ja nicht darum, dass die Geld verdienen wollen, sondern diese Sammler, die möchten gerne einen Beitrag zur Wissenschaft leisten und freuen sich ein Loch in den Bauch, wenn ihr Name in irgendeiner wissenschaftlichen Studie erwähnt wird. Und wenn einer eine neue Art entdeckt, dann wird die doch auch nach dem Sammler benannt. Ich meine, Birk, das wäre doch was für uns. Dann gibt es vielleicht eines Tages den Birkusaurus Rex. Was sagst du?
Genau, das ist gar nicht so leicht. Man darf, glaube ich, Menschen nur, also im Beinamen, also im zweiten Teil des lateinischen Namens erwähnen. Der vordere Name muss immer ein korrekter Artname sein. Also es wäre wahrscheinlich, es würde ein bisschen anders aussehen, aber tatsächlich reicht den meisten, wie gesagt, die Erwähnung in der Festschrift, eine Plakette im Museum oder eben die Erwähnung in der wissenschaftlichen Publikation. Und ja, das ist schon schön.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen. Jetzt muss es aber für das Dilemma des Fossilienhandels eine Lösung geben, so dass Wissenschaft und Jäger gleichermaßen davon profitieren, sowohl in den reichen als auch in den ärmeren Ländern. Siehst du da eine Lösung?
Das ist sehr schwer, wirklich eine effektive Lösung zu finden. Das sieht man ja auch an dem archäologischen Handel mit antiken Stücken. Auch da gibt es keine Lösung. Also es braucht relativ strenge Gesetze und die müssen auch umgesetzt werden zu im fossilen Kulturgütern. Und es ist halt wichtig, dass diese Fossilien in den Ländern bleiben und nicht auch rausgebracht werden. Und aber ja, es ist halt immer schwierig in der Durchsetzung. Oft ist halt die Korruption und die Armut größer als der Wille zur strengen Durchsetzung.
Verstehe. Sag mal, was mich am Ende jetzt noch interessieren würde, besitzt du eigentlich Fossilien?
Ja, leider habe ich eine nur sehr überschaubare Fossiliensammlung aus zwei Ammoniten bestehend. Das sind die Schalen von urzeitlichen Tintenfischen. Einen habe ich gekauft im Berliner Museum und einen habe ich an der Nordsee gefunden, einen ganz kleinen. Und als Kind hatte ich lustigerweise, habe ich in einem Grabungsurlaub mit meinen Eltern eine versteinerte Kackwurst eines Fischsauriers gefunden, das nennt man auch Krokodil. Der ist aber irgendwie verschwunden gegangen, als meine Eltern umgezogen sind.
Okay, ein herber Verlust. Also ich besitze nur ein Stück Mammutelfenbein aus Russland, das ist alles.
Das ist übrigens ein toller Anfang für eine Sammlung. Mammutelfenbein geht gerade durch die Decke, die Preise, weil das Elfenbein von echten Elefanten so geschützt ist, machen sich findige Jäger auf die Suche nach aufgetauten Mammuts und klauen denen, ja, den Elfenbein, und das geht gerade sehr durch die Decke. Also hast du schon mal eine gute Grundlage. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen weniger illegal machen, als irgendwie.
Das war Russland. Nicht illegal.
Das
ich
war nicht
geschenkt
illegal.
Bekommen.
Sehr gut. Aber in, wie gesagt, in vielen Galerien oder auch Museumsshops kann man leicht Dinge kaufen. Zum Beispiel 10 Euro für einen Ammoniten habe ich bezahlt oder 20 Euro. Selbst ein Raubsaurierzahn kann man für knapp 100 Euro kaufen. Zum Beispiel aus Marokko.
Okay, also ein Raubsaurierzahn neben meinem Mammutelfenbein auf dem Schreibtisch. Das ist definitiv ein Gesprächsstarter beim nächsten Videocall. Vielleicht frage ich ja doch nochmal bei einem Auktionshaus nach.
Ja, aber lass dir auf jeden Fall die Herkunftsnachweise zeigen. Sonst unterstützt du nämlich auch den illegalen Handel. Ungewollt jedenfalls.
Ja, wichtiger Punkt. Verantwortungsvolles Sammeln ist das Stichwort. Lieber Birk, vielen Dank für diese faszinierende Reise in die Welt des Fossilienhandels. Es war ganz bestimmt nicht unsere letzte Dino-Folge.
Das hoffe ich doch. Die Welt der Dinos ist ja wirklich viel zu faszinierend für nur eine Folge.
Da hast du recht. Wer jetzt noch Lust hat auf mehr Wissenschaft, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper zu kaufen. Mein Name ist Andreas Albes. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und lasst euch nicht von Raubsauriern überfallen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.